Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier ist dein Gastgeber, Emanuel Bolander.
Moin und Servus, verehrte Freilaufherde. Ihr macht euch kein Bild davon, wie gut sich das gerade für mich anfühlt, das wieder zu sagen. Vertraut, ewig her und doch irgendwie, naja, doch irgendwie vertraut. Also einfach irgendwie gerade gut und stimmig. Moin und Servus. Die letzte Folge ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber es war jetzt auch eine richtige Folge. Es war ja eigentlich so ein kurzes Hallo und kurzer Aufwecker, dass es weitergeht. Und jetzt kommt die erste richtige Folge nach langer, langer Zeit. Und ihr habt es vielleicht im Titel gesehen. Es geht um eine Diagnose und ich möchte euch heute in dieser Folge so auf die Reise meines letzten halben, dreiviertel Jahres, naja, wahrscheinlich auch ein bisschen länger, mitnehmen. Und nochmal vorweg, ich werde diesen Podcast jetzt ja alleine hauptsächlich machen, aber die anderen drei aus meinem Freilaufteam, aus dem engsten Freilaufteam, die haben auch Bock, da mitzumachen und wir werden wohl demnächst auch mal ein paar Folgen zusammen machen und dann werde ich wieder was alleine machen. Vielleicht gibt es ja auch von euch noch irgendwie mal Gäste, die spannend sind, die Lust haben, was zu erzählen und da machen wir das einfach ganz offen und gucken einfach mal, wo die Reise so hingeht und jetzt mache ich erstmal oder starte ich erstmal alleine. Denn ich habe ein bisschen was zu erzählen und das bietet sich jetzt auch gerade für mich an, das hier wieder im Podcast-Format zu machen und noch nicht auf YouTube. Da starte ich demnächst auch wieder, aber jetzt auch erst nochmal hier nur akustisch. Diagnose. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, oder habt es zumindest schon mal irgendwie von mir mitbekommen, dass ich jetzt so mit Diagnosen, ja, so ein bisschen auf dem Kriegsfuß im wahrsten Sinne des Wortes stehe. Nicht mit allen Diagnosen, aber mit so manchen, vor allem was halt so die Fußgesundheit angeht und gerade so hier so Senkspreizfußgeschichten und so, das finde ich halt, naja, schwierig bis unnötig. und für mich ist immer die Frage, was macht man mit so einer Diagnose? Also was bringt die einem? Und natürlich bei schweren Krankheiten und sowas alles, überhaupt gar keine Frage. Und ich habe eine Diagnose bekommen und jetzt überlege ich gerade, wie ich es dramaturgisch aufbaue. Ob ich direkt das vorwegnehme oder ob ich darauf hinführe. Nein, ich nehme es vorweg. Kurze Einleitung, das letzte halbe Jahr, ich sage es jetzt zum dritten Mal, glaube ich, aber es hat sich über Jahre eigentlich bei mir irgendwas angestaut, ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber irgendwas aufgebaut und irgendwas, es war so eine Abwärtsspirale und das waren Dinge, die ich auch mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit all dem, was ich auch so in der Freilaufmethode, all dem, was ich in meinem Buch beschrieben habe und was ich auch in meinem Leben natürlich auch integriert habe, nicht bewältigen konnte, nicht bezwingen konnte. Es ging stetig bergab. Und ich erkläre das wahrscheinlich gleich noch ein bisschen. Und ich habe ja versucht, Leichtigkeit in mein Leben zu bringen und vor allem auch in mein berufliches Leben zu bringen. Also für mich war das immer so der Schlüssel, im Beruf etwas zu machen, was mir leicht fällt, was nicht so maximal anstrengend ist. Und das führte zu verschiedenen Fehlentscheidungen, wahrscheinlich auch beruflich, also was die Academy betrifft. Und führte auch zu dem Punkt, wo ich vor einem halben Jahr war, nämlich, dass ich im Endeffekt, wir uns getrennt haben mit dem Team, wir uns da aufgelöst haben, ich irgendwie vor dem Nichts stand, was die Freilaufmethode angeht und ich eigentlich auch nicht mehr wollte, wirklich auch nicht mehr wollte und ein halbes Jahr jetzt mich damit gar nicht bis sehr wenig beschäftigt habe. Und es wurde trotzdem nicht besser. Und es wurde eigentlich noch schlimmer danach. Und also ich, damit ihr es kurz einschätzen könnt oder eine Idee davon habt, da reden wir über Angstzustände, Panikzustände latenter Art, also sowohl mit Panikattacken als aber halt auch über Tage, sogar manchmal Wochen hinweg Dauerangstzustände. Die, ich habe das immer so verglichen, wenn man so eine ausgemachte Panikattacke hat, so mit Nahtoderfahrung, dann ist das die Nahtoderfahrung, also dass man wirklich denkt, man stirbt, man kann nicht mehr. Dann ist das eine 10 und ich war dann so bei diesen latenten Geschichten so bei 5 vielleicht so, 5, 6 würde ich mal so tippen irgendwie. Ich hatte aber auch noch nie so eine krasse Panikattacke mit Nahtoderfahrung oder mit überhaupt so Todesangst. Das ist das ja, glaube ich, ne? Genau. Also, und das so über längere Zeit und depressiven Phasen, das kam noch hinzu. Ja, und krassen Stimmungsschwankungen, wie man sich vorstellen kann. Und das wurde eigentlich immer schlimmer. Und es gab ziemlich eindeutige Trigger, also alles, was so mit Finanzen und so zu tun hat und Finanzamt und so und Briefe und sowas, das hat mich immer sehr hart getriggert. Da musste mein Steuerberater immer sehr vorsichtig sein, wenn er mir E-Mails schrieb oder Tina mir irgendwas wegen der Rechnung oder so. Also genau. Und das spitzte sich tatsächlich jetzt auch erst zum Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres zu. Und ich will da jetzt nicht zu ins Detail gehen, das ist mir zu privat, aber ich sag mal so, es war der schlimmste Zustand, den ich in meinem Leben bisher hatte. Körperlich, seelisch, alles Scherbenhaufen, alles am Arsch. Also ich hätte nicht viel tiefer, ja, wahrscheinlich hätte ich noch tiefer sinken können, aber für mich war es das Krasseste, was ich bisher so mit meinem Leben eigentlich erlebt habe. Kurz was trinken. Und jetzt bin ich schon länger auch in Therapie. Und jetzt benenne ich das mal kurz. Vor gut einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, kam das in meiner Therapie zum ersten Mal das Thema ADHS auf. Und so eine Vermutung. So eine Vermutung, dass unter den Angstzuständen, unter den depressiven Phasen noch irgendwas anderes schwelt. Und dass eher die Symptome sind von dem, was da drunter ist. Und um das abzukürzen, ich habe Anfang des Jahres sehr intensiv mit meiner Therapeutin gearbeitet und kam zu dem, oder wir kamen beide zu dem Punkt, dass da wahrscheinlich doch mal eine ärztliche Diagnose sinnvoll ist. Genau. Und diese Diagnose, es war tatsächlich gar nicht so einfach, einen Psychiater bzw. Neurologen zu finden, habe das aber tatsächlich über echt krassen Zufall, relativ schnell, also im Moment ist es so, weil das halt gerade so ein Thema ist, ne? Das geht ja auch gerade durch viele Medien und Hirschhausen hat dazu eine Doku gemacht und so. Also es ist ja wie vor ein paar Jahren, die Depression ist gerade so, geht so ADHS bei Erwachsenen halt irgendwie durch. Was ja gut ist, weil viele merken, oh, vielleicht ist das auch was für mich, da stelle ich mich mal an. Aber es ist echt krass, weil die großen Kliniken, die da Diagnostik machen, da war teilweise, haben die keine Patienten mehr auf die Wartelisten genommen. Also die Wartelisten waren schon gesperrt teilweise und da hatte ich echt mega Glück, dass ich relativ schnell einen Psychiater gefunden habe, der auch ADHS bei Erwachsenen diagnostiziert. Ja, und was soll ich sagen, das war bei mir ein Volltreffer. Also fast maximale Punktzahl so. Und ja, das ist jetzt erstmal so. Und ich möchte da kurz zu sagen, das ist eine Diagnose, wie gesagt, die gerade relativ häufig gestellt wird, weil da viele Menschen drauf kommen. Und ich bin jetzt natürlich so ein bisschen auch in den Kreisen und beschäftige mich mit dem Thema und höre da vieles und manche hören auch schon, ja klar, jetzt haben alle ADHS auf einmal. Ne? Das war vor einigen Jahren, als es Depression so auch in den Medien publik war, hat man Ähnliches gehört, jetzt haben auf einmal alle Depression. Ich möchte dazu nur sagen, dass es gut ist, und ich erkläre euch gleich, warum. Es ist gut, dass so viele Menschen darauf aufmerksam werden. Ich bin auch durch die Medien darauf aufmerksam geworden und habe das Thema in die Therapie gemacht. Auch einfach in einem Podcast. Es war ein Psychologie-Podcast und da ging es auch um ADHS bei Erwachsenen. Und da war das Thema, da war die Einleitung irgendwie, ja, die meisten ADHSler im Erwachsenenalter sind sehr gerne selbstständig und haben Riesenprobleme mit Finanzamt. Da dachte ich, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Da höre ich mal weiter. So, das war für mich auch der Impuls. Und ich habe da vorher im Leben nicht dran gedacht irgendwie. Und also ja. Und von daher möchte ich nur sagen, ja, das ist so im Moment, dass viele da drauf aufmerksam werden und viele auch diagnostiziert werden, viele aber auch nicht. Und das ist gut so, dass es ist. Und ich möchte euch jetzt auch sagen, warum. ADHS ist von daher ein bisschen schwierig, weil jetzt könnte man sagen, also man kann sagen, das ist eine Krankheit. In meiner Wahrnehmung kann man sagen, das ist eine Krankheit. Das kann man auch zu einem Teil medikamentös behandeln. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Man kann aber auch sagen, das ist mein Gehirn. Das ist so. Und dieses Gehirn, so wie es funktioniert, mit seinem Dopaminmangel oder mit seinem niedrigen, das ist ja schon wieder dann, das ist ja schon wieder ein Mangel, mit seinem niedrigen Dopaminspiegel, ist für dieses System, wie es, in dem wir hier so leben, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der westlichen Welt, nicht so richtig gut dafür geeignet. Sagen wir mal so. Wenn ich jetzt wahrscheinlich auf einer einsamen Alm irgendwo Heu sensen würde und nichts anderes machen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht die Probleme, die ich jetzt mein ganzes Leben lang so gehabt habe. Ganz klar. Ich finde das trotzdem, ich kann nur für mich sprechen, ich fand es für mich ganz, 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 ganz wichtig, die Diagnose zu haben, beziehungsweise sie dann auch nicht zu haben, aber ich habe sie ja relativ eindeutig bekommen. Und ich kann euch wirklich sagen, es war einer der schönsten Momente in meinem Leben, als ich aus dieser Praxis kam. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist einer der Diagnosen, wenn man das im Erwachsenenalter bekommt, die nicht nur eine Veränderung hervorbringen können für die Zukunft, dass man halt sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie einen Anpack, so, ich weiß jetzt irgendwie oder habe zumindest eine Idee, wie ich das verändern kann, wie ich das verbessern kann, wie ich damit zurechtkomme im Allgemeinen. So, man muss es ja nicht unbedingt verändern, wenn man nicht möchte. Es ist vor allem aber eine unglaubliche Erleichterung. Ich kann euch nicht sagen, wie groß dieser Stein war, der von meinem Herzen plumpste. Vor allem rückblickend betrachtet. Vor allem in die Vergangenheit betrachtet, in meine Kindheit, in meine Jugend, aber auch in meine letzten 40 Jahre Leben und Strugglen mit dieser Welt und mit diesem System. Und ich sag mal, die Idee, dass ich daran nicht schuld bin und dass ich das nicht verändern kann, das war so unfassbar erleichternd. Ja. Und deswegen war diese Diagnose oder ist sie für mich wirklich Gold wert. Das ist das Beste, was ich, eines der besten Sachen, die ich in meinem Leben gehört habe. Und ich habe original, es ist nicht gelogen, es ist wirklich nicht gelogen, 2 Tage später einen Traum gehabt, wo ich im Erwachsenenalter mit so einem Zettel, wo die Diagnose drauf stand, in meine Schule zurückgegangen bin und allen Lehrern und Lehrerinnen gesagt habe, guckt mal hier, seht her, ich kann nichts dafür. Ich bin da nicht schuld dran. Ich bin nicht faul. und das ist das, was ich immer gehört habe. Von meinem familiären Umfeld, von meinen Lehrern und Lehrerinnen habe ich immer gehört, damals in der Jugend vor allem, in der weiterführenden Schule, ganz krass. Ich habe immer den Satz gehört, er könnte, wenn er wollte. Er ist nur faul. Das heißt, das hat sich total eingebrannt, ne? Dieser Satz ist, das ist der größte Glaubenssatz meines Lebens. Aber, und jetzt, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt bei ADHS und bei der Diagnose. Es gibt ganz viele Dinge, die ein ADHS-Gehirn ausmachen, die aber auch ganz viele andere Menschen kennen. Und es geht, dieses, das ist, geht ganz oft jetzt auch in Gesprächen, wenn ich da von Leuten erzähle, habe ich ständig dieses Feedback. Ich sage jetzt mal so, eine tatsächlich der Fragen, die ich auch so bei dem Doktor beantworte, so Spicker benutzen. Haben Sie viel Spicker benutzt, ne, in der Schule? So. Habe ich sogar noch im Studium benutzt. Oder was weiß ich, gab auch so eine Frage, ich kann sie jetzt nur noch so wortwörtlich, nicht mehr wortwörtlich, sondern nur noch so sinnhaftig wiedergeben, aber wie oft müssen Sie nach Hause, wie oft müssen Sie, wenn Sie aus der Haustür gegangen sind, zurücklaufen, um Dinge, die Sie vergessen haben, noch einzupacken? Also Klassiker Schlüssel und sowas, ne, aber halt auch andere Dinge. Das ist halt bei mir wirklich so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einmal aus der Haustür gegangen bin und nicht zurückgegangen bin. Also mindestens einmal. Aber das sind halt so Sachen, die kennt jeder wahrscheinlich in irgendwelcher Form so. Und in der Summe sind das aber halt tatsächlich so Sachen, natürlich auch gepaart mit der krassen Aufmerksamkeits-, ja, wirklich mit dem Aufmerksamkeitsdefizit, also dass man sich wirklich schwer konzentrieren kann, schwer die Aufmerksamkeit halten kann, permanent irgendwas wie in so einem Computerspiel. Also wenn ich in mein Office hier komme, dann blinken permanent wie so kleine Gold-Dukaten, wie so ein Computerspiel, blinkt das überall in dem Zimmer auf, sind alles so Icons, wo ich eigentlich hingehen will und irgendwas spielen will, irgendwas machen will. Und ich müsste aber eigentlich, was weiß ich, die Buchhaltung machen, so, ne? Klassiker. Also so ist es halt schon auch bei mir, ganz krass sogar. Fokussierung, Strukturierung, all diese ganzen Standardgeschichten, die gehören schon dazu. Plus, dass es halt einen enormen Leidensdruck bei mir hervorruft und eine krankhafte Form hat. Das ist halt wirklich, ja, das, was ich euch gerade erzählt habe, Auswüchse, Annahmen, die dann halt wirklich schädlich sind. So. Aber es ist halt alles ein Spektrum, ne, von ich habe mal was vergessen. Namensvergesslichkeit zum Beispiel ist bei mir auch so ein Ding, oder Leserechtschreibschwäche, da habe ich euch ja auch schon mal irgendwann in einem Video von erzählt. Auch das waren so Fragen, die dann da so kamen, wie ich Wörter, Buchstaben verdrehe, Zahlen verdrehe und so. Das ist bei mir halt auch, also wer schon mal irgendwie meine Videos gesehen hat, da sind auch ständig irgendwelche kleinen Zahlen oder Buchstabendreher und sowas, und ich sehe das dann tatsächlich nicht. Und das ist halt so das Ding, das habe ich mir halt auch Jahrzehnte erzählt. Dann sagt man so, ja, ist ja auch betriebsblind oder ich kann mich nicht konzentrieren darauf. Dass das aber wirklich halt alles zusammen wirklich eine ausgeprägte Symptomatik ist, darauf bin ich nie gekommen. Für mich waren das Wesenszüge, und das ist das Gefährliche an ADHS. Man kann an allem oder bei allem sagen, das sind Wesenszüge. Und das habe ich mir ja selber erzählt. Ich bin so. Ja. Ich bin auch so. Das ist das, ja, irgendwie auch die gute Nachricht. Und das war aber so ein bisschen das Problem in den letzten Monaten oder im letzten Jahr. Ich bin jetzt abgeschweift, aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Ich war gerade noch bei der Schule und so, aber komme ich gleich drauf zurück. Ich bin auch so. Und jetzt kann man immer sagen, ja, dann nimm das so an, umarm das, habe ich auch schon gehört, habe ich auch von meiner Therapeutin gehört, habe ich aber total fehlinterpretiert, weil ich dachte, ja, okay, dann nehme ich das jetzt an, dann bin ich so, dann muss ich das jetzt gern haben. Und auch die Vorteile, es hat ja auch wirklich Vorteile. Also so Kreativität ist der Klassiker. Ich sehe Dinge, das klingt total gaga. Das klingt so ein bisschen wie Sixth Sense, aber ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Aber ich merke das jetzt rückblickend. Auch, dass ich oft wirklich sage, ach krass, hast du das gesehen, dass der da und da gemacht, so auf dem Konzert oder so. Und keine Ahnung, Bekannte von mir, Freunde von mir so, hä, nein. Und das ist mir nie aufgefallen. Ich merke das manchmal auch tatsächlich so in der Kameraarbeit jetzt, dass ich da einfach Dinge sehe oder ganz krass auch Schwimmbad, also Spaßbad. Da ist mir jetzt auch erst aufgefallen, ich dachte, das wäre normal, dass ich einfach alles mitkriege. Also ich bin sowohl bei meiner Tochter, so voll da, so voll präsent, krieg aber alles mit. Ich kann dir sagen, wer hinter mir links hinten die Dame in dem mit den grüne Haare ist ein komisches Beispiel, blaue Haare auch, braune Haare, welche Bikinifarbe die hat und welche Farbe die Badebuchse von dem Herrn hinten, was weiß ich, so. Also ihr versteht, was ich meine. Also ich krieg das alles irgendwie halt mit. Und das ist halt, ja, das ist auch sehr anstrengend für dieses Gehirn. Und deswegen verstehe ich mittlerweile auch, warum ich eine Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, schon wieder müde bin. Und das liegt wahrscheinlich dann doch nicht nur an meinem Schlaf. Und das liegt nicht nur daran, dass ich nicht kalt dusche morgens, sondern dass mein Gehirn einfach wahnsinnig viel Energie braucht, um überhaupt auf einen Level zu kommen, in dem es funktionsfähig ist für Arbeiten in der modernen Zeit. Sagen wir mal so. Kalt duschen, genau, das hat mein Englischlehrer immer gesagt. Beim Elternsprechtag, weiß ich auch noch. Der Junge muss morgens kalt duschen. Und ich glaube, im Prinzip hatte er gar nicht Unrecht. Er meinte aber was anderes. Er meinte, ja, ich muss kalt duschen, damit ich wach werde. Damit ich fit werde. Wenn er das so interpretiert hätte, dass ich kalt duschen soll, damit mein Nervensystem sich beruhigt, dann hätte er im Prinzip den richtigen Riecher gehabt, aber hatte er nicht, weil Anfang der 90er oder Mitte der 90er waren die ADHS-Lehrer, das war das typische Bild, was man hatte, war der Zappel-Philipp, die unruhigen Jungs, die sich nicht konzentrieren können. So, und deswegen mache ich da auch niemandem Vorwurf und auch dafür ist die Diagnose für mich echt total gut und wichtig, dass ich nicht nur mir selber verzeihen kann, sondern halt auch allen anderen, die da irgendwie mit dran beteiligt waren. By the way, lese Rechtschreibschwäche, wo ich hier gerade auf meinen Zettel gucke. Ich habe meine Diplomarbeit, und das ist auch ganz geil, übrigens so riesen Schachtelsätze aufmachen. Ach ja, yeah. Habe ich auch irgendwann gelesen, das ist auch so ein typisches Ding irgendwie. Riesen, also diese generell viel, also ne, da merkt man halt, das Gehirn hat einen Gedanken, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste und deswegen mache ich halt auch diese ganzen Schachteldinger halt auf. so. Ich nehme das mit Humor. Ja, die Diagnose ist für mich sehr wichtig, weil ich nicht nur mir verzeihen kann, sondern halt auch allen anderen, weil sie es nicht besser wussten. Zappel Philipp, genau, jetzt habe ich es wieder. Und das war das Bild und man wusste das wirklich nicht besser. Und dass es das aber auch als ruhige Form gibt, dass es das auch bei Mädchen gibt und vor allem, dass es das auch bei Erwachsenen gibt und dass ich das halt nicht in der Pubertät rauswachsen muss, kann, muss aber nicht. Das ist ja tatsächlich ein Thema, was erst wirklich in den letzten Jahren aufgekommen ist, dass es das wirklich auch bei Erwachsenen noch gibt. So, das große Problem ist dabei, dass man, also ich kann jetzt halt wie gesagt immer auch nur für mich sprechen, aber ich weiß, dass viele andere das auch so beschreiben, deswegen sage ich schon auch mal Mann, um das ein bisschen zu verallgemeinern. Eines der größten Probleme an der ganzen Geschichte ist nicht nur, dass man sich halt nicht konzentrieren kann oder damit Schwierigkeiten hat, sondern dass man an diesem System scheitert. Und jetzt ist das Krasse daran, ich habe ja sogar Abi gemacht, ich habe ja sogar ein Diplom gemacht. Und das wollte ich eigentlich gerade sagen mit der Diplomarbeit, jetzt habe ich es wieder. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich habe in meiner Diplomarbeit, die habe ich eigentlich mit 1,3 bestanden, aber mein Prof hat mir einen Punkt abgezogen, also 1,7 habe ich dann am Ende gehabt, wegen Rechtschreibfehler. Ist das geil? Schon, ne? In der Diplomarbeit noch. Naja, so, also, ich habe das sogar Diplom gemacht und Abi gemacht und ihr könnt euch nicht vorstellen, unter was für einer Anstrengung ich das gemacht habe. Und ich nehme das mal als Beispiel, das taugt nämlich ganz gut dafür. Ich habe gesehen, Lerngruppen im Studium gehabt, ne? Ich habe gesehen, wir setzen uns an einen Tisch und wir machen eine, was weiß ich, Matheaufgabe. So, die besprechen wir jetzt und jeder löst die. Und ich war nach 10 Minuten, Viertelstunde, war ich todmüde. Konnte nicht mehr. Obwohl ich ausgeschlafen war und so weiter. Und für mich war das immer so, dass ich für mich immer dann das Gefühl hatte, ich bin nicht schlau genug. Ich bin zu blöd, ich bin zu faul und ich muss mich zusammenreißen. Das ist so das Grundgefühl meines Lebens. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss das mit Willenskraft kompensieren. Wenn ich so einen Tag habe, gerade als Selbstständiger, ist das für mich tatsächlich auch gar nicht so einfach, weil ich mir selber meine Struktur geben muss. Und wenn ich so einen Tag habe, wo einfach irgendwie nichts geklappt hat, wo ich einfach irgendwie mir so in den Tag reingedaddelt habe irgendwie und am Ende des Tages das Gefühl habe, ich habe irgendwie nichts richtig geschafft, dann mache ich mich dafür fertig und muss nach dem Abendbrot essen, habe ich das Gefühl, ich muss weiterarbeiten. Also ich versuche mein Leben lang das mit Willenskraft und mit Stundenzahl zu kompensieren. Diese Verzettelung. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, das ist etwas, dafür mache ich mich mein Leben lang fertig. Ich habe gesehen, die anderen in der Lerngruppe, die kommen da irgendwie mit klar, ich nicht. Und das Schöne ist jetzt an der Diagnose, ich kann jetzt auf die Zeit im Studium zum Beispiel zurückblicken und sagen, wow, ich habe nicht voll abgelust und habe da irgendwie im vierten Anlauf mit 4-0 meine Matheprüfung geschrieben und bin so eben da durch und ich bin eigentlich echt schlecht in all dem, sondern wow, ich habe das mit dieser Gehirnstruktur geschafft, ein Diplom abzulegen. Wie geil ist das denn? Ich habe Abi gemacht. Kein gutes, ja, okay, aber ich habe Abi gemacht. Krass. Und das wirklich mit einem krassen Handicap. Und das ist jetzt etwas, wofür ich mich nicht mehr abstrafe und was mir peinlich ist, sondern was ich feiern kann. Wo ich wirklich stolz auf mich sein kann. Und das verändert diese Diagnose gerade alles. Und ich kann euch sagen, ohne diese Diagnose würde mir das nach wie vor schwerfallen, weil ich es nicht schwarz auf weiß hätte. Weil ich es immer nur so, ja, es kann sein, dass ich ein bisschen anders bin da so, aber ich hätte es nicht auf schwarz auf weiß und das verändert alles für mich. Es verändert alles auf der einen Seite und es erklärt alles auf der anderen Seite. Weiß gar nicht, ob es eine andere Seite war. Egal. Es erklärt, dass ich mit einem Burnout-Symptom letztlich irgendwie auch dann gesagt habe, okay, das war so 22 irgendwann, ich muss hier irgendwas verändern. Da habe ich ja dann auch angefangen, die Freilaufmethode, keine Ausbildungen mehr zu geben, all das. Mich da irgendwie beruflich zu verändern und habe da irgendwie so einen Weg gesucht. Und da stand im Raum, ja, es ist irgendwie ein Burnout. Und nehme das jetzt mal, weil ich war vollkommen fertig. Und das ist natürlich, das liegt auf der Hand. Also wenn ich mein Leben lang, sagen wir mal 30 Jahre gebrannt habe, weil ich das Gefühl habe, ich komme nicht zurecht. Ich muss das kompensieren. Ich muss ackern. Ich darf nicht faul sein, weil habe ich ja mein Leben lang in der Jugend gehört. Der Junge ist faul. Und die haben ja gecheckt. Ich habe was auf dem Kasten. Ich bin nicht blöd. Ich bin nur faul. Für die war das die Interpretation. Ich bin faul. Dass ich das irgendwie meine Intelligenz nicht auf die Straße kriege. So. Das war die einzige Erklärung, die man damals hatte. Und das habe ich halt, wie gesagt, extrem verinnerlicht. Und deswegen hatte ich für mich auch immer das Gefühl, ich muss ackern, 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 ackern. Das war für mich auch die einzige Bestätigung, auch beruflicher Art, die ich überhaupt in meinem Leben so wirklich habe. Und das ist auch noch so ein Punkt. Selbstwert ist bei vielen ADHSlern, sagen wir mal, nicht der höchste. Warum? Auch erklärbar, weil man sein Leben lang gelernt hat, so wie du bist, reichst du nicht aus. Das reicht nicht, was du da machst. Ich arbeite mich kaputt und am Ende des Tages reicht es nicht. Und deswswegen definieren sich da auch viele über den Beruf und identifizieren sich auch über den Beruf und das könnt ihr jetzt auch 1 zu 1, 1 und 1 zusammenzählen und na, muss ich nicht weiter, nichts weiter zu sagen. Ja. Und ja, Selbstwert nicht so. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, warum mir das YouTuben irgendwann so anstrengend wurde. Ja. Weil ich auch da diesen harten Performance-Druck selber hatte. Ich weiß, dass niemand das von mir da draußen irgendwie jemals verlangt hat, auch so aufwendige Videos zu machen. Aber das war der Anspruch an mich. Und jetzt wäre mit dem Wissen, was ich jetzt habe, die Falle eigentlich zu sagen, ja, ich bin perfektionistisch und sei mal nicht so perfektionistisch oder leg mal den Perfektionismus ab, du musst auch nur 90% machen, reicht auch. Jetzt verstehe ich, ja, das ist eine Form von Perfektionismus, ja, das ist aber vor allem halt auch dieser Druck dahinter, etwas abliefern zu müssen, damit man ausreicht, wenn ihr das versteht, wenn ihr da folgen könnt. Das ist nicht reiner Perfektionismus, sondern es geht eigentlich, ja, irgendwie viel, viel, das ist viel tiefer begründet eigentlich als nur Perfektes abliefern zu müssen und nicht anders zu können. So, darum geht es eigentlich da an dem Punkt nicht. Ich wollte es immer alles so gut, wie ich kann, machen. Und ich musste auch das Gefühl haben, dass ich an meine Grenzen gehe. Das ist tatsächlich so. Nur dann war ich zufrieden und dachte, ich habe alles gegeben dafür. Für dieses eine Video habe ich alles gegeben. Ja, und das die Kerze brennt halt dann auch nicht ewig. Die dann, wie sagt man so schön, wie wenn man die Kerze an zwei Enden anzündet, ne? Genau, und ja, ich habe die Freilaufmethode, finde ich halt auch irgendwie passt das so ins Bild, womit ich ja schon in längere Zeit ein Problem habe, ist halt Leistungsdruck, ne? Also überhaupt so Leistung abgefragt zu bekommen, an einem bestimmten Punkt eine Höchstleistung zu bringen, überhaupt so bewertet zu werden. Und das ist natürlich bei mir in der Schul- und Studienzeit ganz tief verankert. Und dass ich das ablehne, dass ich das kacke finde, liegt auch auf der Hand, weil ich da immer eigentlich fast immer schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Richtig gelitten drunter. Also ich habe in der Schulzeit, muss ich nochmal dazu sagen, es war wirklich, ich habe richtig gelitten. Ich habe jetzt noch aktuell mit 41 Jahren Albträume von der Schule. Prüfungen, die anstehen oder so, davon träume ich, wache schweißgebadet auf und denke, ach Gott sei Dank, ich muss morgen nicht zur Schule. Oh, ist das schön. Ich darf morgen einfach meine Steuern machen, keine Ahnung, aber ich muss nicht zur Schule. Ja, also das hat tiefe Spuren hinterlassen. Ja, und als ich mit dem Laufen anfing, habe ich das ja eigentlich gemacht, um abzunehmen. Und das wurde dann halt so ein Teil von mir, das Laufen. Aber ich fand das eigentlich auch nie so richtig geil, das jetzt irgendwie so auf Leistung zu machen. Und dass ich habe das versucht, auch das, ne? Ich habe das versucht und bin dann aber auch da nicht weitergekommen, bin da auch immer wie vor so eine Glaswand. Es gab immer so einen Punkt, so 10, 12, 15 Kilometer. Ab da fand ich es einfach nur noch kacke irgendwie. Nur noch, auch da habe ich das Gefühl, mein Gehirn ist für diese lange Langeweile, das ist echt schwer für mich. Es ist wirklich schwer. Da mache ich aber nochmal eine andere Folge, glaube ich, zu. Da gehe ich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Ja, und so rückblickend ist das für mich auch erklärbar, was die Freilaufmethode in diesem ganzen Ding, in diesem ganzen Konstrukt hat. Letztlich ist es auch nur ein Ausdruck davon, was ich davon halte oder wie ich damit klarkomme in so einem Leistungssystem. Ob das jetzt Schulnoten, Schulleistung ist oder ob das jetzt halt das Laufen ist, was ja auch sehr leistungsverbunden ist. Und auch da, wie bei vielen anderen Dingen in meinem Leben auch, habe ich mir eine Strategie gesucht. Ich habe mir in der Schule eine Strategie gesucht. Das ging dann manchmal von Klassenclown bis hin zu, ich bin hier der Musiker-Künstler-Typ und ihr werdet schon alle sehen irgendwann. Da werde ich großer Star und dann zeige ich es euch allen. Diese Strategien, ich habe zum Glück nie Gewalt als Strategie gewählt. Das gibt es leider auch sehr, sehr häufig wohl, dass Menschen, die mit dem System halt scheitern, an dem System scheitern, da den Ausweg, naja, ist ja kein Ausweg, aber versuchen, den Ausweg zu finden oder darin sich ergehen. Hab da eine andere Strategie gewählt und die Freilaufmethode ist auch so eine Strategie. Es ist meine Strategie, in einem leistungsorientierten System zurechtzukommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein eigenes System draus gebaut. Und das habe ich tatsächlich schon sehr, sehr häufig in meinem Leben gemacht. Hab mal Tennis gespielt. Ich glaube, da habe ich ja schon mal im Podcast drüber gesprochen und mein erstes Match im Vereinsturnier stand ich heulend auf dem Platz und mein Gegenüber hat mich einfach 6:0, 6:0 abgezogen und ich wusste nicht, wie mir geschah. Und ich fand das einfach nur Kacke, dieses Gegeneinanderspielen. Und dann habe ich meinen eigenen Verein gegründet. Nicht Tennis, sondern Baseball. Hier im kleinen Dorfkaff. Wir waren 4 Leute, hatten leider kein gegnerisches Team. Wir haben nur trainiert, aber wir hatten ein Baseballteam. Und also waren im Prinzip konkurrenzlos. Naja, und so habe ich es mit der Barefoot Academy und später Freilaufmethode halt auch gemacht. Ich habe mir was gesucht, was im Prinzip konkurrenzlos ist. Und habe mir da mein eigenes System aufgebaut. Und am Anfang war es ja noch das Barfußlaufen. Und da ging es ja sogar noch um Effizienz und schneller laufen. Und schneller nicht, aber effizienter laufen und gesünder laufen und so. Und je mehr ich in diesem Thema drin war und je mehr ich das auch zu meinem gemacht habe und zu meinem Beruf gemacht habe, umso mehr kam ich da selber halt auch drin vor und habe meine eigenen Erkenntnisse, eigenen Erfahrungen damit einfließen lassen. Und das ging dann halt dahin, dass es irgendwann, ja, leistungsbefreit wurde. Und so angenehm für mich mit meinem ADHS-Gehirn, so angenehm wie irgendwie möglich. Und das war halt das Gegenteil von, ich mache einen Marathon in 3 Stunden und trainiere da 9 Monate drauf hin. Ich habe ja mal den Versuch gemacht, da nach Norwegen zu gehen, lange zu laufen. Langes Training, ausdauerndes langes Training, kann ich jetzt sagen, ist für mich auch echt eine richtig harte Nuss und ist wahrscheinlich gar nicht möglich für mein Gehirn. Und so interpretiere ich das Laufen jetzt auch nochmal neu. Wie gesagt, das mache ich nochmal an anderer Stelle. Aber ja, das passt auch da irgendwie erstaunlich gut zusammen. Ich habe jetzt schon relativ lange gesprochen, ich würde gerne das jetzt erstmal dabei belassen und nochmal vielleicht abschließend sagen, man kann das als Krankheit sehen, man muss es nicht, man kann es als Spektrum sehen, man kann sagen, ich bin so. Für mich war die Diagnose sehr, sehr wichtig. Und ich habe beim letzten Podcast ja gesagt, es fühlt sich für mich so an, als hätte ich jetzt gerade erst das Ticket gezogen. Und das Ticket ist diese Diagnose. Denn für mich macht sich da gerade eine neue Welt, oh, wie sage ich das? Ja, so eine Welt der Möglichkeiten auf. Eine Möglichkeit, ist tatsächlich auch das medikamentös zu betreuen, sagen wir mal vorsichtig. Behandeln kann man es jetzt in der Form nicht, aber man kann es unterstützen und dem Gehirn ein bisschen Futter geben, so damit es halt nicht so krass abgelenkt ist. Und da warte ich jetzt gerade noch auf ein paar Diagnostiken und da bin ich sehr gespannt drauf und es muss nicht funktionieren, aber es kann funktionieren. Man wird sehen und dann werde ich euch auch von berichten. Das ist die Reise, die ich meinte, auf die ich euch jetzt mitnehme, weil für mich ist es nicht ein Thema, was ich jetzt irgendwie in ein paar Monaten abschließen kann oder abschließen werde können. Ja, das ist kein Satz. Ich werde das nicht in ein paar Monaten abschließen können und euch dann rückblickend davon erzählen, so wenn alles verarbeitet ist. Deswegen macht's da jetzt irgendwie Sinn, euch mit auf diese Reise zu nehmen, wenn ihr Lust habt und euch zumindest da immer mal wieder ein bisschen was von zu erzählen. Ich will jetzt nicht meinen ganzen Podcast und YouTube-Channel auf diesem Thema aufbauen, da gibt es auch andere gute und das nicht, aber ich werde euch immer ein bisschen was erzählen und das ist so die Reise, die sich jetzt gerade für mich tatsächlich auftut und es ist eine Reise der Möglichkeiten. Wie gesagt, Medikamente sind das eine, aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, mit dem Wissen, was da bei mir los ist, damit zu arbeiten. Und es ist auch so, natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Alm, jetzt mal als Bild gesprochen, oder ich für meinen Sehnsuchtsort war eigentlich immer so die einsame Hütte am Fjord, irgendwo in Norwegen oder so. Aber auch da bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob mich das glücklich macht. Und ich habe ja hier ein Setting und auch eigentlich einen Beruf, beziehungsweise mittlerweile zwei Berufe, die ich gerne ausüben möchte. Ich finde das total toll. Und ich möchte mein Leben nicht, nennen wir es Krankheit, meiner Krankheit unterordnen und das alles umstrukturieren, so dass mein Gehirn dann irgendwie frei, nee, frei ist gar nicht der richtige Ausdruck, sondern irgendwie beruhigt wird oder irgendwie, also so, ich würde auch nicht mal von Entfalten sprechen, weil ich habe ja das Gefühl, ich kann mich eigentlich entfalten, so, das, ne, und von daher finde ich das alles auch ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, ich baue mir jetzt quasi so mein Handicap-gerechtes Leben, sondern ich möchte eigentlich eher nach Wegen suchen, wie ich mit meiner Gehirnstruktur in diesem Leben hier zurechtkomme und glücklich werde und ein zufriedener Mensch werde. Und da gibt es schon kleine Baustellen, die funktionieren, und es gibt manche, die funktionieren noch nicht, aber es ist auf jeden Fall was anderes als das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, weil die letzten 30 Jahre habe ich was gesucht, wusste aber nicht was. Ich habe nach Struktur gesucht, ich habe nach Konzentration gesucht, ich habe nach Fokussierung gesucht, aber ich wusste nicht, was ich da brauche. Also ich wusste, dass ich da irgendwie, ich habe gemerkt, dass mir das alles irgendwie wahnsinnig schwerfällt, aber ich wusste nicht warum. Und dieses Warum ändert halt alles, weil es die Suche danach massiv vereinfacht und vorfiltert. So, und jetzt geht es halt darum, da irgendwie klarzukommen in dieser Welt mit dem Wissen, was ich habe und mit der Unterstützung, aber auch der fachlichen Unterstützung und so. Und das ist toll, da freue ich mich total drauf. Und es ist trotzdem schwer, weil es auch immer wieder Rückschläge gibt, jetzt auch schon so, aber es gibt mir unglaublich viel Zuversicht und auf einmal, und das habe ich wirklich die letzten Jahre nicht mehr gehabt, ich kann auf jeden Fall gerade positiv in die Zukunft schauen, und das Gefühl kenne ich schon fast gar nicht mehr. Und deswegen schauen wir jetzt positiv in die nächste Woche, in der wahrscheinlich das nächste YouTube-Video kommt, und in 14 Tagen gibt es den nächsten Podcast. Mal gucken, ob mit mir oder, also nur mit mir oder noch mit wem anders, wir werden sehen. Alter, 44 Minuten Monolog. Jetzt brauche ich eine Pause. Mittagsschlaf habe ich übrigens etabliert bei mir. Knaller. Wenn ich einfach, und der fängt meistens schon um 11 Uhr an. 11 bis 12 ist Mittagspause, mittags mit Mittagsschlaf. Und ja, das sind dann halt so Sachen, da merke ich, ja, das funktioniert. Um 11 bin ich fertig, braucht mein Gehirn eine Pause. Und dann gibt es ein Schläfchen. Und danach geht es tatsächlich erfrischt weiter. Ich wünsche euch alles Gute da draußen. Ich hoffe, es war nicht zu unstrukturiert und zu diffus. Und ihr konntet mir folgen und konntet auch vor allem was mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Euer Immanuel.